Ich lade euch jetzt ein, euch zwei Ehepaare anzugucken. Die sind schon eine Zeit lang miteinander verheiratet. Meistens verstehen die sich ganz gut. Es gibt auch andere Tage. Und ihr dürft jetzt einmal Zuschauer sein bei den beiden. Ding Dong!
Hast du mir was mitgebracht?
Na klar, mich.
Hast du es versteckt in deiner Tasche? Tasche vielleicht?
Schätzelein, was brauchst du mehr als mich?
Ja. Boah. Ich habe mir heute irgendwie den Nacken so richtig verspannt. Könntest du mal vielleicht so ein bisschen, dass es wieder geht?
Schätzelein, das wird bald alles wieder gut sein.
Du, morgen müsste das Auto in die Werkstatt. Du müsstest dann, könntest du laufen, vielleicht bei dem Brief noch wegbringen?
Nö.
Sag mal, liebst du mich überhaupt noch?
Schätzelein! Ich hab dir das vor langer Zeit gesagt.
Ach, so lange her. So lange her.
Aber du, ich bin ganz zuverlässig. Wenn sich das geändert hätte, ich hätte dir Bescheid gesagt. Ach, ich hätte so gerne jetzt einen Kaffee.
Ich gehe mal gucken, ob ich einen finde.
Wie kann es denn nur sein, dass er an meiner Liebe zweifelt? Verstehe ich nicht. Das zweite Ehepaar dürft ihr auch beobachten.
Ich habe dir was mitgebracht.
Oh. Wie war denn dein Tag?
War so. Dann lass mich noch ein bisschen gucken. Ich habe dir noch was mitgebracht. Was ganz Großes schon.
Du? Ich würde vielleicht gern mal mit dir reden, wenn du die Zeitung mal ein paar Minuten weglegen könntest.
Moment, warte noch mal eben. Ich habe dir was mitgebracht.
Sag mal, liebst du mich eigentlich?
Ja, was glaubst du denn, wo ich die Geschenke her habe, warum ich die kaufe? Einzig und allein, ich tue doch alles.
Ach so.
Wer von euch Paaren hat sich wiedergefunden? Ich tue doch alles für dich. Ich denke nochmal an die Großmutter. Wenn es regnet um einen Schirm, dann nimm den Schirm mit. Und die Umkehrung, wenn du einen Schirm dabei hast, dann regnet es. Das gesehene Anspielen macht uns deutlich, ganz so ist es wohl nicht. Große Pakete machen noch nicht große Liebe. Und immer nur schmatzen und zu mehr kommt es nicht, ist auch nicht so der Burner. Wenn du großen Glauben hast, sagte die Großmutter, dann tust du gute Werke. Gilt der Umkehrsatz? Tust du gute Werke? Hast du großen Glauben? Der Frage wollen wir nachgehen, und zwar anhand des Jakobusbriefes. Und ich lese aus dem Kapitel 2 die Verse 14, Vers 26. Ihr findet die auf euren Handzetteln. Meine Brüder und Schwestern, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube ihn retten? Ich paraphrasiere. Was bringt es dir, wenn da einer kommt mit vielen Paketen auf dem Arm und sagt, ich hab dich lieb? Kann das ihn retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt, aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine guten Taten hervorgehen, ist er tot. Aber vielleicht wendet jemand ein, hast du überhaupt Glauben? Darauf antworte ich habe die Taten. Zeig mir doch einmal deinen Glauben, wenn du mir nicht die entsprechenden Taten zeigen kannst. Aber ich will dir meinen Glauben aus meinen Taten beweisen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Gut, das glauben die bösen Geister auch. Und zittern vor Angst. Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt, nämlich weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Du siehst also, sein Glaube und seine Taten wirkten zusammen. Sein Glaube wurde durch sein Tun vollkommen. Auf diese Weise bestätigte sich das Wort in den Heiligen Schriften. Abraham glaubte Gott und dies rechnete Gott ihm als Gerechtigkeit an. Er wird sogar Freund Gottes genannt. Ihr seht also, dass ein Mensch aufgrund seiner Taten von Gott als gerecht anerkannt wird und nicht schon durch seinen bloßen Glauben. War es nicht ebenso bei der Hure Rahab? Auch sie wurde doch aufgrund ihrer Taten als gerecht anerkannt, weil sie die Kundschafter bei sich aufnahm und auf einen geheimen Fluchtweg aus der Stadt entkommen ließ. Genauso wie der menschliche Leib ohne den Lebensgeist tot ist, so ist auch der Glaube ohne entsprechende Taten tot. Ich stelle mir vor, dieses Stück, das wir eben gesehen haben, wäre damals in den Gemeinden aufgeführt worden. Und die Verwirrung wäre wahrscheinlich genauso groß gewesen wie eben bei uns. Was stimmt an dieser Szene nicht, an der einen und der anderen? Irgendwie ist da ja der Wurm darin. Da geht es um große Geschenke, aber da kommt es irgendwie nicht zur Leidenschaft. Da geht es um nette Worte, aber dem folgt dann nichts weiter. Dieser Konflikt, den wir den beiden abspüren konnten, der widerspiegelt sich auch schon in der christlichen Gemeinde ganz früher Zeit. Der Jakobusbrief, den ich gerade vorgelesen habe, der Jakobusbrief gehört wie weitere 6 die dem Hebräerbrief im Neuen Testament folgen, zu den sogenannten katholischen Briefen. Katholisch ist jetzt hier keine Konfessionsbezeichnung, sondern katholisch bedeutet und wird hier gebraucht im Sinne von universal oder allgemein. Die katholischen Briefe wenden sich also nicht an eine spezielle Gemeinde oder einen speziellen Menschen, wie zum Beispiel der Brief an den Timotheus, sondern dieser Brief wendet sich an die Christenheit ganz allgemein, universal. Dieser Brief wendet sich folglich auch konkret an uns. Paulus schreibt, oder Jakobus schreibt an einen größeren Leserkreis. Der Verfasser des Jakobusbriefes ist wahrscheinlich einer der vier Brüder Jesu, die in Markus 6, 3 erwähnt werden. Und der Apostelgeschichte können wir entnehmen, dass dieser Jakobus, also der Bruder des Herrn, später zur Urgemeinde gehörte, der Gemeinde in Jerusalem, und deren Leiter wurde nach dem Weggang des Petrus. Und außerbiblisch wird uns bezeugt, dass Jakobus 62 nach Christus als Märtyrer starb. Die Szene, die wir eben sahen, ist die Szene damals in den Gemeinden und es ist das, was wir in unseren Gemeinden heute erleben und worum es wiederum gehen soll in dieser Predigtreihe Rechtfertigung und Heiligung. Das Thema des Jakobusbriefes klingt bereits in Kapitel 1, Vers 22 ein. Seid nicht allein Hörer des Wortes, sondern Täter. Und Jakobus führt diesen Gedanken in unserem Abschnitt aus und fragt nach dem Nutzen eines Glaubens ohne Werke und er zielt damit auf das letzte Gericht, von dem wir in der Lesung aus Matthäus 25 hörten. Da kommen Menschen zu Jesus und er stellt sie zur Linken und zur Rechten und er sagt den einen wie den anderen dasselbe, nämlich alles, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, meiner Mitmenschen, das habt ihr mir getan. Und das, was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Die Überraschung darüber ist groß. Und so erhob sich gegenüber dem Jakobusbrief vehementer Einspruch. Vehementer Einspruch durch Martin Luther. Martin Luther schreibt über den Jakobusbrief, aufs Erste ist er eine strohende Epistel, weil er stracks wider St. Paulus und alle andere Schrift den Werken die Rechtfertigung gibt und spricht, Abraham sei aus seinen Werken gerechtfertigt worden. Martin Luther war mit dem Jakobusbrief so uneins, dass es kaum fertig brachte, ihn als Offenbarung Gottes an die Gemeinde anzuerkennen. Eine strohende Epistel, die nichts verstanden hat von dem Apostel Paulus. Dabei streitet Jakobus seinen Gegnern den Glauben an Christus gar nicht ab. Aber er macht deutlich, dass der Glaube ohne Taten und Taten, die dem Glauben entsprechen, zu nichts taugt. Jakobus macht deutlich, dass aus Glaube immer Taten folgen. Und insofern hat die Großmutter schon recht. Wenn du großen Glauben hast, dann tust du gute Werke. Wiederum vehementer Einspruch. Können wir diesen Satz umkehren? Wer gute Werke tut, hat auch großen Glauben. So geht es doch wohl nun gar nicht. Vehementer Einspruch, den gab es damals auch in den Gemeinden. Denn wenn wir das Evangelium lesen, sehen wir im Grunde zwei Fraktionen da. Die einen, die die Rechtfertigungslehre des Apostels verinnerlicht haben und sagen, allein aus Glauben wird der Mensch gerettet. Es kommt nur darauf an, dass du auf Jesus Christus vertraust. Und dann gab es andere wie Jakobus, die Jesus ja sehr nahe standen, immerhin sein Bruder. Die sagen, nee, so ist es nicht. Wenn da keine Werke, wenn da keine Taten zu schauen sind, dann hilft dir der ganze Glaube nicht. Und so sieht sich Jakobus zu einer entschiedenen Klarstellung gegenüber seinen Kritikern genötigt und vielleicht auch gegenüber der Lehre des Apostel Paulus. Jakobus wagt etwas mit seinen Ausführungen. Zeige mir deinen Glauben, ruft er uns auf. 12-mal ist in unserem Abschnitt von den Werken, von den Taten die Rede. Und das mag uns dann doch wie Martin Luther wirklich zu viel sein. Der Glaube ist doch das Entscheidende. Geht es an, den Glauben nachweisen zu wollen, so wahr beweisen zu sollen und dann noch anderen gegenüber, wo kommen wir denn da hin? Fangen wir jetzt an, uns voreinander zu rechtfertigen. Glaube ist doch Geschenk, Glaube ist doch Herzenssache. Und eben haben wir doch davon gehört, wie wichtig es ist, zur Besinnung vor Christus zu kommen, das Herz sich berühren zu lassen von seinem Wort, von der Meditation, von der Begegnung mit seinem Wort. An dieser Stelle sieht Jakobus die Gemeinde und einzelne Christen auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Er fragt Vers 14, kann der bloße Glaube retten? Kann das bloße Händefalten dich retten? Hilft dir die Besinnung zum ewigen Leben? Was nützt es, wenn da einer sagt, er habe Glauben, aber es fehlen die Taten? Und jetzt meldet sich erneut Widerspruch und ich finde den Text spannend, weil ich gerade in meinen Gedanken hineingehe ins britische Parlament. Denn da wird gestritten und der eine fragt dies und der andere fragt das und dann sitze ich Labour den anderen gegenüber, den Tories, und dann machen die etwas ganz Merkwürdiges und vielleicht kann es mir einer erklären. Die stehen immer auf, setzen sich hin, andere stehen auf, setzen sich wieder hin. Und so geht das hin und her, große Bewegung, große Aufruhr, große Panik. Und ganz Europa fragt sich, was machen die da? Und so ähnlich ist es hier auch. Es geht hin und her und die Leute fragen sich, was denn nun, Paulus oder Jakobus oder was soll denn nun gelten? Ein wilder Schlagaustausch und ich höre sie förmlich rufen in dieser Versammlung, der Gemeinden aufgebrachte Paulus-Anhänger, die dazwischen rufen, Römer 3, 28 rufen sie, allein aus Glaube, ohne Verdienst der Werke werden wir gerettet, allein aus Gnade, und setzen sich. Das ist doch wohl das Wertvollste, das Grundlegende der Reformation. Darauf stehen wir nicht, auf eigenem Verdienst, nicht auf Leistung. Wir sind befreit von dem zwecklosen Bemühen der Selbsterlösung. Und nun steht Jakobus plötzlich auf und hält dagegen. Er wird noch kühner und er greift den Vergleich mit Abraham auf, den gerade Paulus und seine Anhänger ausgeführt haben, nämlich die Rechtfertigungslehre, festgemacht an dem Glauben des Abraham. Römer 4. Jakobus geht direkt auf das Argument ein und dreht die Erkenntnis geradezu um und fragt, wurde nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerettet? Da springen die anderen wieder auf und sagen, was ist denn jetzt los? Da steht doch in der Schrift, so wurde der Glaube dem Abraham angerechnet und er wurde gerechtfertigt. Vor Gott, also von Gott gerecht gesprochen, durch seinen Glauben. Was gilt denn nun? Gehört der Jakobusbrief aus der Bibel entfernt? Weil Jakobus wie Luther schimpft, Jakobus will Christenleute lehren, schreibt Luther, und denkt nicht einmal in solch langer Lehre des Leidens und der Auferstehung des Herrn und des Geistes Christi. Er nennt Christum etliche Male, aber er lehrt nichts von ihm. Darum will ich ihn nicht haben in meiner Bibel mit der Zahl der rechten Lehrbücher. Was jetzt? Hat Luther recht oder doch nicht so ganz? Zeige mir deinen Glauben, weise ihn mir nach. Woran wird mein Glaube an Christus für andere Menschen erkennbar? Wie gewinnt er Ausstrahlung? Wie gewinnt er auch missionarische Ausstrahlung? Meist versuchen wir es durch Worte und hoffen darauf, dass sie verstanden werden. Ein gutes Werk wäre bereits getan, wenn wir vom Glauben verständlich sprechen. In Worten, in Bildern, in Vergleichen, in Gedanken und Argumenten, die den Gesprächspartner abholen, die ihn respektieren, die ihn nicht platt machen, die ihn sogar lieben. Damit wäre ein gutes Werk getan. Und so soll es sein. Jakobus weiß, wer seinen Glauben lediglich im Herzen trägt, verändert und bewegt damit noch nichts, noch gar nichts in dieser Welt und in seiner persönlichen Umgebung. Persönlich gefundener Glaube, das ist schon viel, dachten damals offensichtlich einige Christen. Wir glauben nur an einen Gott, sagen sie, Vers 19. Du glaubst, fragt Jakobus, dass nur einer Gott ist? Gut. Wir glauben nur an einen Gott, sagen seine Kritiker, und sie wollen damit beweisen, dass sie sich doch ganz deutlich von den nicht glaubenden Griechen ihrer Nachbarschaft abheben, die so viele Gottheiten verehrten oder auch den Kaiser. Das tun wir doch alles nicht, und also ist doch bewiesen, dass wir Christen sind. Und Jakobus lässt das als Kennzeichen und Aushängeschild des Glaubens nicht gelten. Gut, sagt er, das glauben die bösen Geister auch und zittern vor Angst. Mit anderen Worten, daraus folgt ja nun noch gar nichts. Die Diskussion geht weiter. Kopfglaube und Glaube im Herzen, ist Glaube für dich allein? Ich erinnere mich vor Jahren, also ich bin ja nicht mehr so ganz jung, so in den 80ern, da haben wir über den Glauben diskutiert, frag mich mal was. Wir haben wirklich jeden Punkt und Komma umgedreht, haben uns gestritten über dies und das. Wir saßen Nächte in den Kellern und haben diskutiert und diskutiert und diskutiert. Und wenn ich heute daran denke, habe ich noch die Schweißperlen auf der Stirn und frage mich, hätten wir doch mal den Jakobusbrief gelesen. Und heute schaue ich in die Gemeinden hinein und ich habe den Eindruck, es wird meditiert und gebetet und versenkt und das Herz wird ganz weich und zerfließt wie Wachs. Und irgendwie ist alles so warm und auch schön. Und ich frage mich, sollten wir mal Jakobusbrief lesen? Kopfglaube und Glaube im Herzen ist Glaube für dich allein. Das ist das, was die Menschen aufbringt, damals und heute. Dieser Glaube, er gilt nicht nur für mich. Hast du Glaube, so ist er immer auch für andere dir gegeben. Und das übrigens ist ganz im Sinne des Apostel Paulus, wenn er schreibt, ihr seid ein Brief Christi, zu lesen für jedermann. Der gedankenlose Mensch in Vers 20 Du gedankenloser Mensch, willst du nicht einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu Taten führt, nutzlos ist? Dieser gedankenlose Mensch ist ein leerer Mensch. Der Mensch, der meint, Glaube zu haben, aber offensichtlich ist er leer, weil davon in seinem Lebensalltag nichts von außen dringt, nichts für andere sichtbar wird. Und auch bei Jakobus ist Gott der Handelnde, der Geber aller guten Gaben. In Kapitel 1, Vers 17 sagt er das. Auch er spricht, Vers 21 im ersten Kapitel, von dem euch eingepflanzten Glauben, also vom Geschenk des Glaubens und von der Neuschöpfung des Christen durch Gott, Vers 18. Ebenso wurde Abraham von Gott gerecht gesprochen. Aber sein Glaube bewirkte eine Tat, nämlich die Bereitschaft, das Leben seines Sohnes zu opfern. Vers 21 in unserem Text. Wurde nicht unser Ahnvater Abraham aufgrund seines Tuns von Gott als gerecht anerkannt? Nämlich, weil er seinen Sohn Isaak als Opfer auf den Altar legte? Und mit einem Mal merken wir, hier ist ja sofort eine Parallele zur Passionszeit, in der wir uns bewegen. Wir schauen auf Jesus Christus und wir schauen natürlich damit aufs Kreuz und auf sein Opfer. Das Abendmahl, das wir feiern, macht es deutlich, Jesus sprach über uns nicht nur Worte der Erlösung, sondern er gab sein Leben zu unserer Erlösung. Und so denkt Jakobus konsequent an 1. Mose 22, Vers 16, wo Gott Abraham die gegebene Segensverheißung erneuert, nämlich die Verheißung war ja, ich will dich zu einem großen Volk machen, Abraham, der du keine Kinder hattest, das dir geschenkt wurde und ich will dich zu einem großen Volk machen. Abraham glaubte der Verheißung des Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit an. Abraham glaubte der Verheißung des Herrn, dass er ihn trotz seines Alters und Kinderlosigkeit zu einem großen Volk machen würde und das rechnete Gott ihm, dem Abraham, als Gerechtigkeit an. So Paulus. Und nun Jakobus liest 7 Kapitel weiter, Kapitel 22, Vers 16. Und da wird gesagt, dass nun Abraham zum großen Volk Gottes wurde, weil er gehorsam war und bereit, seinen Sohn Isaak zu opfern. Darum, 22, Vers 16, weil du das getan hast, will ich dich zu einem großen Volke machen. Ein wunderbares Beispiel übrigens, ihr Lieben, dafür, dass man die Bibel, es immer lohnt, ein paar Verse weiterzulesen und nicht immer nur bei einem stehen zu bleiben und sagen, das ist es nun. Es lohnt sich immer weiterzulesen. Und manchmal oder immer lohnt es auch zu lesen, was davor steht. Jakobus stellt im Grunde ganz einfach fest, dass das eine vom anderen nicht zu trennen ist. Glaube dem Taten folgen. Beides gehört zusammen. Glaube dem keine Taten folgen. Der ist tot. Der Umkehrschluss, den wir häufig machen, Werke oder Geschenke machen schon Glaube oder Liebe, der Umkehrschluss stimmt nicht. Die Alternative Glaube oder Taten befindet sich immer auf einer schiefen Ebene, ob du mit dem Glauben oder mit den Taten beginnst. Als Alternative wird es immer schief. Gleichgültig, ob wir den Glauben den Taten oder die Taten dem Glauben nachordnen, nicht nach, sondern Zuordnung ist das Anliegen des Jakobusbriefes und das Anliegen der Heiligung. Denn Hilfe ist entscheidend, nicht leere Sprüche. Jakobus fragt betont nach den Liebenswerken des Glaubens und er gibt sich nicht mit schönen Worten zufrieden. Die Taten der Liebe sind ihm dabei niemals Werke des Gesetzes. Ein Streitbegriff, den der Apostel Paulus immer wieder verwendet. Diesen Begriff Werke des Gesetzes vermeidet Jakobus in seinem gesamten Brief ganz und gar. Es geht ihm nicht um Verdienste, die wir uns vor Gott erarbeiten müssen. Es geht ihm um ein überzeugendes Zeugnis des Christseins. Er kritisiert Hilfen, die keine Hilfen sind. Er erinnert uns als Bruder Jesu an das, was er gesagt hat. Alles, was ihr einen dieser meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Und was ihr ihnen nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Was nützt es, Vers 16, wenn da jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anzieht und satt essen könnt. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Wir spüren, Jakobus ist hier aufgebracht über diese Heuchelei, über diese leeren Sprüche, die doch die Hilfe versagen. Und wiederum erinnert er uns daran, dass Jesus ganz anders gesprochen hat. Denn vielfach lesen wir bei Jesus tatsächlich dieses Segenwort, geh hin in Frieden oder hier, ich wünsche dir das Beste. Dieses typisch jüdische Segenswort, geh hin im Frieden des Herrn. Jesus verwendet es immer wieder einmal. Aber bei ihm finden wir solches Segenswort nur ausgesprochen im Zusammenhang dessen, was er tut. Er heilt und sagt, geh hin in Frieden. Er vergibt die Sünde und sagt, geh hin in Frieden. Er wendet sich Menschen zu, predigt und sagt, geh hin in Frieden. Nie sind es bei Jesus nur Worte, nur ein Spruch. Vers 17, genauso ist es auch mit dem Glauben, wenn er allein bleibt und aus ihm keine Tat hervorgeht. So ist er umsonst. Und da hat Luther nun wirklich Unrecht, wenn er meinte, Jakobus lehre nichts von Christus. Ganz im Gegenteil. Jakobus ist ganz nah an Jesus von Nazareth. Ganz nah. Jakobus verirrt sich nicht in irgendwelchen theologischen Spekulationen, sondern er hat seinen Bruder vor Augen, mit dem er zusammen am Frühstückstisch gesessen hat und zusammen das Mittagessen und Abendessen geteilt, den er gesehen hat bei der Zimmermannsarbeit und im Umgang mit den Menschen, den er später wahrgenommen hat in seiner Verkündigung und Predigt, in seinen Taten und seinen Heilungen, in den Gesprächen, die er führte und seiner Zuwendung zu den Menschen. Diesen Herrn, den Jesus von Nazareth, den hat Jakobus, seinen Bruder, lebhaft vor Augen und warnt uns, verliert euch nicht in Spekulationen. Verliert euch nicht in Theorie über den Glauben. Da hat Luther Unrecht. Denn kaum ein anderer Briefschreiber weiß so viel von Jesus und seinem praktischen Leben wie Jakobus. Er zeigt uns, was Nachfolge Jesu bedeutet. Und er zeigt es uns jetzt in der Passionszeit, nicht mit leeren Worten, die nichts bewegen, sondern mit der Tat. Und die Passionszeit ist die Konkretion schlechthin, nämlich das Opfer und die Lebenshingabe Jesu. Nicht nur schöne Worte gesprochen, sondern das Leben hingegeben zu unserer Versöhnung mit dem Vater, zu einer und meiner Erlösung, zur Erlösung dieser Welt. Und so fordert uns gerade die Passionszeit und die Besinnungen, die wir uns in diesen Tagen besonders einlassen, sie fordert uns auf, aufzustehen zu einem Leben, das sich ausweist in der Nachfolge Jesu durch Taten. Taten, die die Worte beglaubigen. Taten, die zeigen, was wir im Herzen tragen. Und so frage ich zum Schluss ganz einfach, wem kannst du helfen? Wen kannst du in dieser Woche, heute oder morgen anrufen, besuchen? Wo kannst du einmal nachfragen, wie geht es dir? Was machst du? Wo kannst du ein Gespräch führen, Menschen unterstützen? Wo kannst du Hilfe leisten durch Spenden? Und wenn wir so beginnen, in dieser Woche, in dieser Passionszeit den Tag zu beginnen und über den Glauben nachzudenken, dann fällt dir mit Garantie etwas ein. Und dann sagt Jakobus flüsternd in dein Ohr, behalte das nicht nur als Impuls in deinem Herzen, sondern komm dem nach durch deine Taten. Denk nicht nur daran, sondern handle danach. Amen. Jetzt eine kurze Zeit persönlicher Besinnung, in der wir uns einen Augenblick der Stille nehmen, bevor wir dann in die Anbetung gehen.